ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Die Intensivstation des Wuppertaler Universitätskrankenhauses. Das Personal in weißen, grünen oder blauen Kitteln. Die schwerkranken Patienten angeschlossen an Schläuche, Maschinen und Monitore. Wer hier liegt, hat eine schwere Operation, einen Unfall oder vielleicht einen Schlaganfall hinter sich. Nicht gerade ein Ort, an dem man einen Farbforscher vermuten würde. Jemand, der sich die Gestaltung der Wände und die Beleuchtung auf der Intensivstation genau anschaut. Aber genau das ist passiert. Zwischen 2017 und 2019 hat Professor Axel Büther hier im Krankenhaus für eine Renovierung gesorgt, die von seinem Team wissenschaftlich begleitet wurde. Die Fragestellung lautete:
Können wir etwas zur Gesundung der Patientin beitragen, indem wir mit ganz einfachen Mitteln wie Änderung der Leuchtmittel, es war ja nicht viel Geld vorhanden, oder Änderung der Raumfarben, indem wir neu streichen, eine andere Atmosphäre herstellen? Und damit hatten wir ein wissenschaftliches Setting. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das nicht nur in den Patientenzimmern, sondern dann nehmen wir uns die gesamte Intensivstation und dann gucken wir auch nicht nur nach dem Wohlbefinden der Patienten, sondern auch nach dem des medizinischen und des Pflegepersonals nach der Umgestaltung.
Axel Büther ist Professor an der Bergischen Universität Wuppertal. Er hat im Grenzbereich von Neuropsychologie und Umweltgestaltung promoviert. Und noch immer staunt er über das Ergebnis der zweijährigen Studie, die er am Wuppertaler Krankenhaus machen durfte.
Die Erwartung ist, wenn man eine Station mit Farbe gestaltet, dass man das Wohlbefinden tatsächlich steigern kann, also dass sich Menschen wohler fühlen. Damit hatte ich gerechnet, dass sie vielleicht auch ein bisschen von ihrer Angst abbauen. Was aber für mich total verblüffend war, dass wir tatsächlich auch Implikationen auf den Gesundheitszustand hatten. Wir hatten also im Endeffekt 30% weniger Verbrauch von Neuroleptika, und das ist ein Medikament, was vor allen Dingen zur Delirprävention gegeben wird. Das heißt, um Wahnvorstellungen, wild um sich schlagen oder schreiende Patienten, kann man sich vorstellen, um das zu verhindern, wird dann also mit Medikamenten entgegengewirkt. Und da konnten wir auf der gesamten Station im Jahr danach den Verbrauch um 30% senken, und das war schon eine Sensation.
Mit Farbgestaltung den Medikamentenverbrauch senken. Klingt umwerfend. Nur, wie können Farben so etwas bewirken? Zunächst muss man wissen, dass Farben tatsächlich auf uns Menschen Einfluss nehmen. Und zwar zu 99% unbewusst, dafür aber ganz unmittelbar und intensiv.
Die moderne Farbpsychologie geht empirisch vor. Wir versuchen also zu schauen, wie sind die Wirkungen von Farben auf das Erleben und Verhalten von Menschen? Was sind da naturwissenschaftlich erklärbare Ursachen? Und wie können wir damit auch gezielt gestalten und kommunizieren?
Heute wird an verschiedenen Orten dazu geforscht, wie Farben auf Menschen wirken. Mit Befragungen direkt vor Ort. In Schulen, Kitas, an Arbeitsplätzen, Krankenhäusern. Denn der Kontext, in dem man eine Farbe wahrnimmt, ist ganz entscheidend für ihre Wirkung.
Das hat man lange Zeit ausgeblendet. Man dachte, man kann quasi überall nach Farben fragen. Dann sieht man das am Bildschirm, vielleicht einen Raum. Und dann erzählen einem die Leute, ob sie sich damit wohlfühlen. Ist aber ein Unterschied, ob sie das am Bildschirm sehen oder tatsächlich in ihrer Wohnung raumgreifend an die Wand gestrichen haben. Oder ob sie damit morgens ins Büro laufen müssen als Kleidung, als wenn sie das an der Person im Computer beurteilen.
Für die Studie am Wuppertaler Krankenhaus befragten die Forscher zunächst Patientinnen und Pflegepersonal. Auch der Medikamentenverbrauch der Patienten wurde festgehalten. Ebenso die Krankheitstage des Personals. Und in die Farbstudie sollte sich das medizinische und das Pflegepersonal von Anfang an mit einbringen. Für sie begann nun ein Lernprozess, so wie für jeden, der sich zum ersten Mal intensiv mit Farbe beschäftigt.
Ich komme dann immer so mit 2000 Farbkarten. Und dann suchen erstmal die Menschen raus Farben, die sie zum Beispiel schön finden. Dann suchen sie raus Farben, die sie hässlich finden. Und dann gucken wir uns die alle an. Und wenn die alle so in der Reihe liegen, dann kann keiner am Ende mehr sagen, was ist jetzt eigentlich schön oder hässlich, weil da sind Konventionen dabei, Wertvorstellungen dabei. Dann merkt man auf einmal, okay, wenn man aber Farben zum Beispiel für seine Kinder aussuchen würde, würde man vielleicht dann eher doch die nehmen, die man gerade als hässlich bezeichnet hat. Und dann merkt man, dass der Kontext sehr stark die Wirkung einer Farbe bestimmt. Wenn ich für stark Schutzsuchende oder geschwächte Personen wie auf Intensivstationen Farben aussuche, ist das natürlich völlig anders, als wenn ich jetzt in der Schule gestalte, in der Kita oder auch in einer Arbeitssituation gestalte.
Axel Büther hat in seinem 2020 erschienenen Buch »Die geheimnisvolle Macht der Farben« die neuesten Erkenntnisse der Farbforschung zusammengefasst. Warum Farben für uns so bedeutend sind, liegt für ihn auf der Hand.
Für mich ist das tatsächlich eine Frage der biologischen Wirkung. Was gibt es für biologische Wirkungen der Farben? Also sowas wie orientieren, verstecken, tarnen, werben.
Insgesamt hat Büther 7 überlebenswichtige biologische Aufgaben für Farben in der Natur gefunden. Erstens Orientierung. Wohin kann ich mich bewegen? Zweitens Gesundheit. Was tut mir gut? Wo fühle ich mich wohl? Drittens Warnung. Worauf soll ich aufmerksam werden? Viertens Tarnung. Wie kann ich optisch fast verschwinden? Fünftens Werbung. Wie kann ich auf mich aufmerksam machen? Sechstens Status. Wie kann ich meine Position in einer Hierarchie betonen? Und siebtens Verständigung. Wie kann ich mit Farben kommunizieren? Schon bei dieser knappen Aufzählung merkt man, dass die biologischen Aufgaben in sämtliche Lebensbereiche hineinspielen. Und kurioserweise tun sie das, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wie ein stummes, farbiges Leitsystem der Natur.
Das muss einen Sinn machen, weil das verbraucht bei uns tatsächlich einen ganz, ganz großen Teil unserer Ressourcen, unserer biologischen. Man sagt, dass so etwa 60-80% unseres Gehirns mit der Verarbeitung von Farbinformationen verbunden ist.
Also bekommt ein viel größerer Teil unseres Gehirns Farbinformationen weitergeleitet, die von unseren Augen eingesammelt werden, als zum bloß faktischen Erfassen eines Gegenstandes nötig wären. Farbinformationen werden bis in ältere Gehirnregionen gesendet, wie den Thalamus, und dort mit anderen Sinnesempfindungen abgeglichen. Geschmack, Temperatur, Erregung. Im Thalamus werden dann beispielsweise Spontanreaktionen verursacht.
Denken Sie mal an die rote Ampel. Sie müssen die rote Ampel noch gar nicht gesehen haben, aber unser Blick geht schon dahin, ja, weil Rot im Prinzip unsere Augen magisch anzieht. Und da sparen wir Bruchteile von Sekunden, die uns vielleicht helfen, dann doch noch zu bremsen, weil wir tatsächlich nicht erst suchen müssen, sondern unsere Augen werden wie ferngesteuert zu diesen roten Signalen geführt.
An der intensiven Wirkung, die Rot auf uns hat, kann man auch gut sehen, wie unterschiedlich die Bedeutung dieser Signalfarbe aufgeladen ist. Wir sehen einfach mal Rot. Und dann?
Wenn man dieses rote Signal mal durchs Gehirn verfolgt, ist es tatsächlich so, Thalamus heißt Achtung. Dann geht es weiter im visuellen Kortex, wird es tatsächlich wie auf so einer Landkarte irgendwo kontextualisiert. Und dann geht es weiter in die Gedächtnisareale unseres Gehirns, wo es dann irgendwo mit Inhalten in Zusammenhang gebracht wird. Also Rot könnte jetzt bedeuten eine Farbe der Liebe oder der Wut oder halt eine Ampel. Und je nach Kontext wird dann entsprechend die Bedeutung auch abgerufen.
Wie vorteilhaft Farben für Lebewesen aller Art von Beginn an gewirkt haben, darauf verweisen Evolutionsbiologen gerne. Schon unter den ersten Organismen unseres Planeten gab es die Blaualgen, die sich mit Hilfe des Urfarbstoffs Chlorophyll mit einem lichtempfindlichen Fleck sozusagen hin zur Sonne orientieren konnten, um so Energie aufzunehmen. Auch schon eine Art Kommunikation per Farbe.
Wenn wir jetzt nicht die ganze Evolution durchgehen können aus Zeitgründen, können wir vielleicht uns die zweite große Stufe anschauen, nämlich Entwicklung der Pflanzen- und Tierwelt. Es gibt über 300.000 Blütenpflanzen und parallel koevolutionär hat sich auch die Farbwahrnehmung in der Tierwelt entwickelt. Das heißt, die Blütenpflanzen haben gelernt, über Farbsignale mit ihrer Umwelt zu kommunizieren, weil die haben ja keine Fortbewegungsinstrumente, die können also nicht ihren Standort von alleine wechseln. Die brauchen also die Tiere mit ihren Flügeln und Schwimmflossen und Beinen, um ihren Standort über die Welt auszubreiten. Also ein evolutionärer Vorteil, ganz klar. Wenn ich kommunizieren kann, locke mir tatsächlich Lebewesen mit Beinen, Flügeln und so weiter an, indem ich den Nektar zum Beispiel in den Blüten gebe oder mit meinen Früchten Werbung betreibe, dann kann ich mich ausbreiten.
Aus diesem mehr als 145 Millionen Jahre andauernden Aufmerksamkeitswettkampf der Blütenpflanzen ist eine richtig gehende Farbexplosion hervorgegangen. Blüten in Millionen unterschiedlicher Farbtöne sind entstanden. Und irgendwann gab es dann auch unsere Spezies.
Wenn Sie also den Schimpansen angucken oder andere mit uns sehr nah verwandte Arten, dann merkt man, dass die Farben verwenden, um für sich Lebensmittel zu finden und da irgendwie natürlich einen evolutionären Vorteil haben, weil ich irgendwie die Reife der Früchte beurteilen kann.
Ja, es hat extreme Vorteile, die Sprache der Farben zu verstehen. Sie verraten zum Beispiel etwas über Geschmack und Nahrhaftigkeit, aber auch, ob eine Frucht schon verdorben ist. Das bietet Orientierung, ganz klar. Innerhalb einer Art kann Farbe auch bei der biologischen Aufgabe der Werbung und Partnerwahl helfen.
Ich kann mich aber auch tatsächlich, das nennt man gute Gene-Hypothese, an den Farben von Artgenossen orientieren, ob die vielleicht gute Gene haben. Schneeweiße Zähne, ja, nicht irgendwie vergrauter, sondern auf jeden Fall mit Farbstoff getränkte Haare, eine gesunde Hautfarbe und so weiter. Rote Wangen, das sind natürlich auch alles Zeichen von Gesundheit.
Man könnte sagen, die Kosmetikindustrie und auch die Bekleidungsindustrie lebt heute extrem gut von der Werbungskraft der Farben, von unserem Wunsch, bis ins hohe Alter hinein attraktiv und gesund auszusehen. Aber selbst wenn wir erkennen, dass Farben für unser Leben von elementarer Bedeutung sind, bleibt die Frage, wie genau entwickelt sich ihre Macht? Alles gelernt, sagt Axel Büter, nicht erst mit der Sozialisation, schon früher.
Und zwar werden Farben schon im Mutterleib, aber vor allen Dingen nach der Geburt, sehr stark mit allen anderen Sinnesempfindungen gekoppelt.
Bereits im Mutterleib, ungefähr in der Mitte der embryonalen Entwicklung, öffnen wir unsere Augen. Wir erkennen, dass Dunkelheit mit Ruhe und Schlaf verbunden ist und Helligkeit mit Aktivität. Und wir sammeln erste Farbeindrücke, denn das Tageslicht dringt durch die Bauchdecke der Mutter hindurch bis in die Gebärmutter zum Kind. Erkennbar sind dort vor allem abgedunkelte Orange-, Rot- und Violetttöne bis hin zu Braun und warmem Grau. Farben, die übrigens zu den Klassikern der Wohnfarben zählen. Und Farben, die unser Leben lang ebenso für wohlige Geborgenheitsgefühle wie für Aktivität stehen. Dieses Farblernen wird nach der Geburt immer vielfältiger.
Es bilden sich also Assoziationen im Gehirn, wo wir tatsächlich dann, wenn wir etwas sehen, also die Farbigkeit unserer Umwelt wahrnehmen mit den Augen, dann tatsächlich auch auf andere Sinneseigenschaften schließen. Also kann ich darauf treten oder bricht das jetzt vielleicht gleich ein, das Eis? Sind kleine Farbunterschiede. Also insofern kann man tatsächlich sagen, der biologische Zweck, warum wir überhaupt Farben sehen, ist tatsächlich die Verhaltenssteuerung. Und das ist natürlich eine große Macht, die man da in der Hand hat. Man kann viel falsch machen, auch mit Farben. Man kann aber auch viel Gutes für entsprechend die Menschen in ihrer Lebenssituation tun, wenn man die richtigen Farben findet.
Nochmal zurück nach Wuppertal. Um die richtigen Farben für die Patientenzimmer der Intensivstation zu finden, hat das medizinische Personal zusammen mit Axel Büter und seinem Team überlegt, was die farblichen Entsprechungen wären für zum Beispiel ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl. Aber auch auf der anderen Seite, ich habe Ruhe, ich fühle mich frei. Schnell dachten die Workshop-Teilnehmerinnen dabei an Orte in der Natur.
Und wie können wir solche Atmosphären erzeugen? Das heißt, da kann man nicht eins zu eins arbeiten. Aber Sie können sich das so vorstellen, als wenn Sie ein Bild von einer wunderschönen Herbstlandschaft haben. Dann nehmen Sie das Gegenständliche raus, also die Bäume, die Sonne, das Laub und alle Sachen und behalten nachher am Ende nur noch einen Farbklang, der so ein Stück weit im Raum so eine Stimmung wiedergibt. Und dann merkt man, okay, mit uns passiert was.
Jedes Zimmer auf der Station wurde dann ein wenig anders gestaltet. Mal zwei Wände in pastellig warmen Grüntönen, als wäre man in einem Buchenwald im Frühling, ergänzt von zwei Wänden in etwas bläulicherem Grün. Andere Zimmer bekamen pastellig abgestufte Gelbtöne, wieder andere zarte Rosatöne, wie der Himmel bei frühem Morgenrot.
Unser ganzer Körperzustand passt sich an den Zustand der Umwelt an, weil genau das macht das Geheimnis der Farbwirkungen aus. Dass wir diese farblichen Atmosphären mit bestimmten Gefühlszuständen unseres Körpers in Verbindung bringen, die dann automatisch unwillkürlich auch eintreten.
Eine starke Koppelung von optischem Eindruck und Gefühl, die spürt man bei Wandfarben vielleicht am schnellsten als wärmende oder kühlende Wirkung auf den eigenen Körper.
Also da muss man auch wissen, dass tatsächlich Farben, die eher kühler sind, für uns auch im Körper die Temperaturempfindung verändern. Das sind also nicht nur die Thermorezeptoren in unserer Haut, die unsere Temperaturempfindung mit der Umwelt regeln. Das heißt, wird es draußen kalt, muss unser Körper mehr Wärme produzieren, sondern auch unsere Augen helfen damit. Sieht es kalt aus da draußen? Das merkt man schon beim Blick aus dem Fenster. Dann fröstelt uns morgen. Wir haben das unmittelbare Gefühl, wir müssen uns wärmer anziehen. Streichen wir jetzt in einem Raum eher kühle Farben, haben wir den Eindruck, das ist eher angenehm kühl. Das ist für uns in den nördlichen Weltregionen deshalb besser, wenn wir unsere Räume innen eigentlich eher mit wärmeren Farben streichen.
Da keine Farbe ohne Licht zustande kommt, haben im Workshop für die Intensivstation auch Beleuchtungsfragen eine wichtige Rolle gespielt.
Beim Raumlicht haben wir jetzt zum Beispiel in den Kliniken sehr stark geguckt, okay, wo wollen wir aktivieren? Und wo wollen wir eher beruhigen? Das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe vom Licht. Und dann muss es die Farben auch natürlich hervorbringen. Also es muss eine gute Lichtqualität sein.
Mit der Lichtintensität in einem Raum kann man ganz direkt Einfluss nehmen auf den Hormonspiegel. Je nachdem, wie hell es ist, werden Wachhormone ausgeschüttet oder Schlafhormone. Mit Lampen lässt sich also der Aktivitäts- oder Passivitätslevel von Menschen direkt beeinflussen.
Es gibt heute viele Untersuchungen, die zeigen, dass ein bläuliches Tageslicht so 6.500 Kelvin dazu führt, dass wir zum Beispiel weniger Fehler machen, wenn wir schreiben, dass wir besser rechnen können, dass wir uns besser konzentrieren können. Also eher so eine helle, kühle Atmosphäre. Und wenn ich dann die Wände dann warm streiche, nehme ich den ganzen Effekt weg, weil das sind ja alles Reflexionsflächen für das Licht. Ich muss also immer Farbe und Licht zusammendenken.
Für die Flure auf der Intensivstation wurde deshalb ein helles Sonnengelb und kühles Licht festgelegt. Für die Patientenzimmer dagegen eine eher ruhige Wellness-Atmosphäre geschaffen.
Und dann merkt man, wenn man in das Zimmer reingeht, es wird ein bisschen wärmer vom Licht, es wird ein bisschen behaglicher und man verhält sich automatisch leiser. Menschen verhalten sich behutsamer. Also auch die Pflege der Patienten kommt anders an. Die fühlen sich tatsächlich auch um teilweise bis zu 40% besser gepflegt, obwohl das Personal nichts anderes tut als zuvor.
Trotz all der Maschinen, an die sie weiterhin angeschlossen waren, fühlten sich die Patientinnen laut Befragung relativ geborgen und hatten weniger Angst. Allein das war ein Erfolg. Dem medizinischen Personal ging es für seine Räume um ganz andere Dinge, erinnert sich Axel Büter.
Was braucht ihr jetzt tatsächlich, wenn ihr Pause macht? Ja, und dann merken wir, okay, da ist ein Atmosphärenwechsel zum Beispiel unglaublich wichtig. Also dass nicht aus den Zimmern, wo Menschen leiden, wo Menschen versterben, vielleicht dann diese ganzen Emotionen und diese ganze Betroffenheit von dem Personal in den Pausenraum mitgenommen wird und die Gespräche sich darum drehen und eigentlich keine richtige Regeneration stattfinden kann.
Atmosphärenwechsel ist ein Phänomen, das man aus Filmen gut kennt. Eben noch alles dramatisch, düster und bedrängt. Dann wechselndes Licht und Farben, die Stimmung ändert sich und plötzlich fühlt man sich auch im Publikum wie erlöst. Was im Film funktioniert, funktioniert auch sehr gut in der Realität.
Das heißt, sie haben uns nach der farblichen Umgestaltung tatsächlich mit Farben, die eher positive Naturerlebnisse haben, die eher so ein bisschen frischere Blautöne sind zum Beispiel, alles hell und freundlich, dann gemerkt, okay, wir können hier sofort abschalten, ja. Wir gehen in diesen Raum und können sofort Pause machen, uns 30 Minuten regenerieren und das spüren die Menschen auch tatsächlich, wenn dann Atmosphärenwechsel stattfindet.
Letztlich brachte das Wuppertaler Farbexperiment damit sogar zwei sensationelle Ergebnisse. Erstens brauchten die Patienten auf der Intensivstation nach der Renovierung 30% weniger Neuroleptika. Und zweitens fühlte sich das medizinische Personal messbar wohler.
Was ich aber verblüffend fand, tatsächlich, wie wir den Krankheitsstand nachgehalten haben vom Personal, dass der sich tatsächlich um ein Drittel reduziert hat. Also von 9% von Personal, was krank ist im Schnitt, ist es tatsächlich auf 6% zurückgegangen im Jahr nach der farblichen Umgestaltung. Und das hat tatsächlich auch die Klinikleitung jetzt dazu bewegt, das insgesamt in den Blick zu nehmen, und zwar deutschlandweit.
Lassen sich aus der Studie in Wuppertal Standards entwickeln? Für Kliniken, Schulen, öffentliche Gebäude. Axel Büter arbeitet mit seinem Institut daran, das rauszufinden. Er denkt auch an Geburtskliniken, Palliativ- oder Demenzstationen.
Was man merkt, das ist nicht nur das Krankheitsbild oder die Befindlichkeit der Menschen, die dann wiederum andere Farben brauchen, sondern auch wenn ich eine Klinik in Bayern habe oder eine Klinik in Hamburg, dann merkt man auch, die Farbheimat der Menschen ist ganz unterschiedlich. Also die Frage, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir uns beheimatet fühlen, loslassen, ist in Norddeutschland schon anders als in Süddeutschland.
Ein Mensch, der an der norddeutschen Küste aufgewachsen ist, mit weitem Himmel und Meer bis zum Horizont, sammelt andere Natureindrücke mit der Farbe Blau als jemand aus den süddeutschen bewaldeten Bergen. Was für den einen das bedrohliche Blaugrau des Meeres bei Orkan ist, erinnert den anderen an das starke Blaugrau des Bergmassivs. Unsere Farbheimat speist sich also grundsätzlich aus farbigen Natureindrücken, die wir am eigenen Leib erfahren haben.
Das ist auch bei Menschen, die eher auf dem Land gewohnt haben, anders als bei Menschen in der Stadt. Also auch auf solche Kriterien muss man eingehen. Und dann merkt man natürlich, wenn wir dann noch weiter in andere Länder gehen, dann muss man sich tatsächlich mit dem Klima beschäftigen. Man muss sich irgendwo auch mit der Kultur der Menschen beschäftigen, um dann die passenden Farben zu finden.
Die Wirkung der Farben bleibt wohl noch lange ein interessantes wissenschaftliches Forschungsfeld. Und selbst als Laie kann man mit Farben experimentieren und Farbideen sammeln. Wir Menschen können Millionen von Farbnuancen wahrnehmen. Es lohnt sich, hinzuschauen.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann, die Host von 11KM. 11KM, das steht für 11 Kilometer. So weit ist es nämlich bis zum tiefsten messbaren Punkt der Erde. Und tief tauchen wir auch mit unseren Geschichten. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD tauchen wir ab in ein Thema in aller Tiefe. Ihr geht mit auf verdeckte Ermittlungen oder seid dabei, wenn meine Kolleginnen und Kollegen endlich das zentrale Puzzleteil in einer Recherche finden.
Wir haben da lange rumgeknobelt, wie machen wir das? Aha. Wenn man das weiß, wieso lässt man das zu? Dann hatten wir uns entschlossen, wir fahren einfach hin. Und wir haben dann da angeklopft, geklingelt, gefragt den Firmenchef, ob er weiß, dass er Server an die Hisbollah vermietet. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Nein, das weiß ich nicht. Wir seien die Ersten, die ihm das sagen würden.
Wir bieten einen physischen Server und wir haben keinen Zugang auf den Content. Wir haben nur keine Informationen.
Wenn das alles so stimmen würde, was wir ihm da sagen, dann würde er den sofort offline nehmen. Das hat er dann auch gemacht.
11KM, der Tagesschau-Podcast, gibt's von Montag bis Freitag. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek und ihr findet uns auch überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns. Ciao!